Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Öffentlich Glücklich. Dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich den Gast oder die wunderbare Bastian Neumann bei mir. Nicht Gast, sondern ich wollte jetzt die weibliche Form von Gast finden, ist mir natürlich nicht eingefallen. Liebe Bastian, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ich finde, du hast ein tolles Alleinstellungsmerkmal mit der Ernährungspsychologie gefunden und vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen und erzählen, wer du so bist und was du so machst.
Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite und vielen lieben Dank für die Einladung. Mich freut sehr, dass ich hier sein darf. Genau, du hast gerade schon kurz gesagt, die Ernährungspsychologie ist mein Thema, mein Steckenpferd. Und ich bin dazu gekommen, das ist eine Geschichte, die schon recht früh in meinem Leben angefangen hat. Und zwar trat das Thema Ernährung generell sehr früh in mein Leben. Ich habe nämlich mit knapp 6 Jahren, also so als ich zur Schule kam quasi, mit dem Judo auch angefangen. Mhm. Und ja, am Anfang war das halt so Spiele, Spaß, Sport. Aber ich bin in einem sehr leistungsorientierten Verein gelandet, was ich aber auch toll fand, weil ich irgendwie auch sehr ehrgeizig dabei war. Und wenn man beim Judo auf Turnieren kämpft, dann kämpft man in Gewichtsklassen. Das heißt, ich wurde dann relativ früh recht regelmäßig beim Training gewogen. Und wie gesagt, ich war sehr ehrgeizig und deswegen wollte ich auch immer das erreichen, was quasi das Optimale war. Also der Verein hat schon immer so ein bisschen so ausgelegt, dass alle Gewichtsklassen besetzt sind, damit wir überall quasi Medaillen nach Hause holen. Und wenn mir dann gesagt wurde, ach Mensch, es wäre ja toll, wenn du dann in der Woche bist, weiß nicht, 30 Kilo oder was es damals war, antrittst, dann wollte ich das auch schaffen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann schon zu Grundschulzeiten heimlich mein Schulbrot weggeschmissen habe, dass ich mich sehr, sehr regelmäßig gewogen habe und mir einfach enorm viele Gedanken über das Essen gemacht habe und Essen halt auch als Mittel zum Zweck eingesetzt habe, um mein Gewicht halt zu beeinflussen. Das heißt, ich habe recht früh aufgehört, mich nach meinen körperlichen Signalen zu orientieren, einfach darauf zu gucken, ach Mensch, bin ich hungrig, bin ich satt, sondern war schon recht früh sehr kopfgesteuert dabei. Und mit den Jahren wurde das dann alles auch noch ein bisschen leistungsorientierter. Es ging dann immer mehr in den ambitionierten Sport, irgendwann dann auch in den Leistungssport. Und da war es umso wichtiger, dass man halt wirklich seine Gewichtsklasse beibehält, was mir enorm schwer fiel, weil ich ja nie diese gesunde Beziehung zum Essen hatte. Das heißt, ich habe häufig so Ausschläge nach oben und unten gehabt. Also in den Wettkampfphasen, da war ich dann sehr straight. Und als dann die Wettkampfphase sozusagen vorbei war, dann ging mein Gewicht auch sehr schnell sehr stark nach oben. Das heißt, es war bei mir immer so ein ewiger Kampf und Leidensthema. Aber solange ich halt irgendwie noch im Judo war und regelmäßig gewogen wurde, hielt es sich noch immer die Waage. Also es war alles noch im Rahmen, sag ich mal, bis ich dann mit knapp 16 Jahren mir das Kreuzband gerissen habe beim total unnötigen Warmmachspiel im Training. Mhm. Und Kreuzbandriss heißt halt OP plus ein Jahr Sportpause, wenn man operieren lassen möchte, was ich aber wollte, weil ich weitermachen wollte mit dem Judo. Und in der Phase, in diesem Jahr, habe ich dann recht schnell recht viel zugenommen. Was einmal damit zusammenhing, klar, Sport fiel weg. Ich war vorher wirklich täglich irgendwie beim Training und hatte dadurch natürlich einen geringeren Kaloriendefizit, sag ich mal, habe aber auch einfach mehr gegessen, weil ich war irgendwo in so einem Loch, weil ich war doch immer das Judo-Mädchen, gerade in dem Alter, irgendwie so eine Pubertät, definiert man sich ja auch gerne über solche Dinge. Und bei mir war es häufig, wenn man dann über mich gesprochen hat, ja, Bastian, ach, wer ist das noch? Ach ja, das Judo-Mädchen. Und darauf war ich irgendwie auch stolz. Oder wenn die Lehrer immer zu mir kamen, weil in der Zeitung wieder irgendwie etwas stand und mir gratuliert haben, darauf war ich stolz. Und das war plötzlich weg. Und ja, bin dann halt echt in so ein Loch gefallen so ein bisschen und habe das dann mit dem Essen auch häufig ausgeglichen sozusagen, kompensiert, das war das Wort, was mir gerade fehlte. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich dann in einem Jahr gut und gerne schnell 10, 15 Kilo zugenommen habe, was für mich halt wirklich ganz, ganz schlimm war, weil ich war ja immer die Sportliche und plötzlich war ich dann auch augenscheinlich nicht mehr. Habe dann aber auch probiert, dagegen zu stellen, mit ganz vielen Diäten, mit wirklich absurden Sachen, die ich meinem Körper angetan habe, wirklich einfach mal 3 Wochen gar nichts essen. Also Disziplin konnte ich, aber halt auch immer nur kurzfristig. Ja, und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, in einem Jahr bist du dann ja eh wieder beim Training, dann darfst du ja wieder auf die Matte und dann hast du auch wieder diesen äußeren Rahmen, dass du gewogen wirst und quasi so ein bisschen in deine Zwangsjacke gesteckt wirst, gefühlt, so rückblickend gesehen, zumindest in Bezug aufs Wiegen. Und nach einem Jahr war es dann auch wieder soweit, ich durfte wieder zum Judo und war total euphorisch und habe mich gefreut, yeah, jetzt kriegt mein Leben irgendwie wieder so ein bisschen mehr Sinn und Strukturen. Und leider hat mein Knie aber nicht mal das erste Training überlebt. Und wir sind dann auch direkt zum Arzt nach dem Training und da hieß es dann, Frau Neumann, es tut uns leid, es wurde nicht korrekt operiert, wir müssten dann nochmal ran.
Oh nein, oh, das tut mir leid.
Genau, und dann fing die ganze Prozedur nochmal von vorne an, nochmal OP plus nochmal ein Jahr Sportpause und ja, da wurde man dann irgendwann auch, war ich dann 17, 18, da fing man dann langsam auch mal mehr auszugehen. Ich habe auch so ein bisschen das Vertrauen darin verloren, dass ich wieder so Judo machen kann wie früher. Und ja, habe mich dann irgendwie doch noch mal mehr gehen lassen, habe noch mal ungefähr 10 Kilo zugenommen. Und nach einem Jahr war ich dann aber trotzdem beim Judo, auch wenn ich nicht mehr ganz so diesen Glauben dran hatte, aber ich wollte es trotzdem probieren. Diesmal hat das Kreuzband allerdings nur 3 Monate gehalten und dann war es noch mal durch. Und genau, also Ende der Geschichte waren ungefähr plus 25 Kilo. Und ich war sehr, sehr frustriert in der Hinsicht. Ich habe wirklich probiert, über sämtliche Wege abzunehmen und bin aber immer wieder gescheitert und habe mich selbst halt auch nicht verstanden, weil ich habe mir wirklich sehr viel irgendwie beigebracht zum Thema Ernährung, aber habe es nicht geschafft, das umzusetzen. Und dann bin ich sogar so weit gegangen, habe gesagt, okay, ich mache mein Hauptproblem, in Anführungsstrichen, in meinem Leben zum Hauptmittelpunkt und studiere das Ganze. Weil ich der Überzeugung war, okay, wenn ich mich damit täglich konfrontiere, wenn ich täglich irgendwie darüber was lerne, na, dann muss ich es doch in den Griff bekommen. Genau, gesagt, getan, bin dann von Lübeck, wo ich herkomme, aus dem hohen Norden, bis in den Süden nach Stuttgart gezogen, weil es hieß, da ist die beste Uni und ich wollte alles auf einen lossetzen und habe dann Ernährungswissenschaften studiert und habe dann aber auch festgestellt, dass ich jetzt zwar sogar auf biochemischer Ebene quasi wusste, was in meinem Körper stattfindet, wenn ich Sachen esse oder zu viel oder zu wenig esse, aber auch das hat mich nicht davon abgehalten, weiter zu essen. Und das war halt der Punkt, wo ich immer mehr mich hinterfragt habe, warum esse ich eigentlich so? Warum habe ich dieses Ernährungsverhalten in bestimmten Situationen mehr zu essen, als mein Körper eigentlich braucht? So dass es mir teilweise schon unwohl war und habe dann immer mehr das hinterfragt. Hatte dann auch einige Module Ernährungspsychologie im Studium, was mich dahingehend auch nochmal sensibilisiert hat. Und genau, das war eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde meines Interesses für Ernährungspsychologie, also sehr aus meiner eigenen Geschichte heraus und dadurch habe ich dann ja mich da immer mehr mit beschäftigt, meinen Podcast gestartet und darf jetzt heute dankenswerterweise in diesem Bereich arbeiten und andere Leuten auf ihrem Weg unterstützen.
Voll schön. Vielen Dank für diese Geschichte. Das ist ja ein Wahnsinn, was da für quasi Vorereignisse passiert sind, dass du dazu gekommen bist, wo du jetzt stehst quasi. Also auch, dass du diese Erfahrungen gemacht hast und damit ja noch mehr und leichter wahrscheinlich anderen Menschen helfen kannst. Welche Rolle würdest du sagen, spielt jetzt die Psychologie in dem Bereich? Also du hast ja schon gesagt, dass du quasi mit dem Wissen schlechthin, also mit der Ernährungswissenschaft schlechthin, vielleicht auch mit dem, was wir die ganze Zeit in den Medien, in Zeitschriften etc. lesen und hören, dass man das essen sollte oder das nicht essen sollte, quasi da hast du ja gemerkt, dass das Wissen über die Ernährung selbst nicht unbedingt ausreicht. Wie hast du dann begonnen, dich zu verändern oder deine Verhaltensweise vor allem zu verändern oder deine Gedanken zu verändern, um ja wieder was Positives da reinzubringen in die ganze Geschichte?
Genau, also erstmal zu deiner ersten Frage, welche Rolle die Ernährungs- oder die Psychologie in der Ernährung hat. Meiner Auffassung nach wird das Thema Ernährung einfach häufig sehr, sehr eindimensional abgelichtet. Also häufig heißt es einfach, Mensch, isst doch einfach weniger, dann nimmst du doch schon ab, wenn Abnehmen das Ziel sein sollte. Oder isst doch einfach gesünder, Obst, Gemüse, das wissen wir doch alle. Also es ist ja viel Wissen über die Ernährung da. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie ein geheimes Rezept ist, was nur irgendwie 5 Leute auf der Welt wissen und wir alle anderen tappen im Dunkeln und müssen raten, ach Mensch, was ist denn jetzt gesund und wie nimmt man denn jetzt ab? Das Wissen ist ja da bei vielen Leuten. Das heißt, diese Ernährungsaufklärung ist eine Sache, die super wichtig ist, die ich auf gar keinen Fall unterschätzen möchte, aber ich sehe es halt so, dass Ernährung viel, viel mehrschichtiger ist quasi. Und diese Schicht ist bei vielen Leuten da, sag ich mal, dieses Ernährungswissen. Aber sie schaffen es halt nicht umzusetzen, was sie bereits wissen, was ja auch bei mir dann das Thema war. Und da kommt halt die Ernährungspsychologie ins Spiel, dass man wirklich mal sich selbst hinterfragt, was für Muster stecken dahinter. Was bringt mir das Essen in vielen Situationen. Und das war genau das, was ich auch getan habe, dass ich einfach mich selbst hinterfragt habe, was mir das Essen eigentlich gibt. Weil es ging nicht darum, den Magen zu füllen. Es ging um etwas anderes. Bei mir war zum Beispiel sehr ausgeprägt das Belohnungsessen. Mhm. Einfach, weil ich zu Judo-Zeiten dann vor der Waage, also man musste dann morgens vor dem Wettkampf quasi immer das Offizielle einwiegen. Und das Gewicht wurde dann abgenommen sozusagen und wurde dann abgehakt, wenn du es geschafft hast. Und davor war fast immer Hungern angesagt. Mal ein Tag, mal zwei Tage. Und dann gingst du auf die Waage und hast das Gewicht geschafft und dann hast du Essen bekommen. Dann dürftest du essen, beziehungsweise solltest sogar essen, damit du nochmal richtig Energie bekommst, dass du gleich auf der Matte nicht zusammenbrichst. Böse formuliert, aber tatsächlich war es manchmal so. Und dadurch war Essen für mich immer die Belohnung. Immer nachdem ich verzichtet habe, nachdem ich Leistung gebracht habe, durfte ich essen. Und das war ein Muster, das ich dann auch über dieses Judo-Thema hinweg mit in mein Leben genommen habe, also auch zu Studienzeiten, wenn dann irgendwie Klausuren anstanden oder so und ich das geschafft habe, danach ging es dann erstmal richtig gut essen oder ich bin einkaufen gegangen, habe mir erstmal meine liebsten Sachen gekauft. Also das war zum Beispiel ein Muster, das ich sehr stark bei mir erkannt habe. Was ich auch erkannt habe, ist Stressessen, dass ich vor allem in stressigen Situationen häufig auch zum Essen gegriffen habe, was sich auch gut erklären lässt, wenn man mal so ein bisschen die Psychologie dahinter versteht. Das ist nämlich so, dass Stresshormone einfach zu Veränderungen in unserem Körper und auch in unserem Gehirn führen. Stresshormone, Cortisol, führt dazu, dass einige Areale besonders aktiviert werden, während andere Areale deaktiviert werden. Und aktiviert wird halt so dieser das Areal, das so für diese Überlebensinstinkte verantwortlich ist, also das Stammhirn. Und deaktiviert wird der präfrontale Kortex, wo dieses reflektierte Denken stattfindet. Und das führt halt dazu, dass wir in Stresssituationen eher überleben wollen. Und Essen ist mit dem Überleben verknüpft, weil wir instinktiv wissen, wenn wir Essen haben, dann geht es uns gut, Überleben ist gesichert. Und das führt halt jetzt mal in ganz schneller Form formuliert dazu, dass wir in Stresssituationen viel essen und auch nicht nur bis wir satt sind, sondern es ist wirklich dieses Bunkerverhalten. Wenn wir gerade irgendwie Zugriff zum Essen haben, dann bunkern wir, weil wir wissen, das sichert unser Überleben. Kleiner Exkurs. Genau, Stressessen, emotionales Essen, da stecken halt wirklich ganz viele Muster dahinter, was dann irgendwann auch in Gewohnheiten übergeht, wenn man dann auch mal versteht, wie die Gewohnheitsschleife funktioniert und wie man die angehen kann. Das sind halt alles Themen, die bei vielen Leuten überhaupt nicht in direkter Verbindung mit dem Essen stehen, aber halt einen enorm großen Einfluss darauf haben. Und wenn man das mal wirklich für sich feststellt und daran arbeitet, dann erreicht man plötzlich ganz, ganz andere Ziele, als wenn man wirklich nur über die Schiene geht, der Apfel ist besser als die Schokolade.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine extreme Erleichterung ist, wenn man da drauf kommt, dass man zum Beispiel, so wie du es gesagt hast oder bei dir gemerkt hast, dass man aus Belohnung isst oder als Belohnung isst, dass da einfach mal richtig ein Stein vom Herzen fällt, wenn man plötzlich eine Erklärung hat und vor allem auch plötzlich weiß, man ist nicht total blöd, dass man einfach nicht so die Schokolade weglassen kann, sondern dass es auch antrainiert worden ist. Wie merkst du oder wie siehst du das bei deinen Kundinnen, bei den Workshop-Teilnehmerinnen, die du immer wieder ja auch, mit denen du immer wieder auch zusammenarbeitest? Was ist da so das Gefühl, was aufkommt, wenn man da drauf kommt, dass die Psychologie auch dahinter stecken könnte?
Ja, das hast du total schön formuliert. Man fühlt sich blöd, weil so ist es tatsächlich aus. Ich habe mich unfähig gefühlt, ich habe mich undiszipliniert gefühlt, obwohl ich halt in anderen Lebensbereichen irgendwie dann doch recht diszipliniert eigentlich war. Aber in der Ernährung halt einfach ging es nicht. Und ich habe mich nicht verstanden. Ich habe mich wirklich wie Loser manchmal gefühlt. Und genau das ist auch das, was ich häufig halt bei Leuten sehe, mit denen ich zusammenarbeite, dass es ist auch einfach ein sehr intimes Thema, für das sich viele schämen, weil gerade wenn man häufig scheitert und das vielleicht auch nach außen kommuniziert, oh, ich nehme jetzt mal wieder ab und irgendwie sieht man nach zwei Monaten keine Unterschiede, dann fühlen sich die Leute häufig schlecht dabei oder wenn man dann sogar noch drauf angesprochen wird, richtig ertappt. Deswegen ist es ein sehr schambehaftetes Thema, was ja auch irgendwie einen großen Schmerz bei vielen auslöst. Und was ich halt einfach wirklich entdecken durfte, ist, dass gerade in Workshops oder beim Online-Kurs irgendwie so eine Atmosphäre entsteht, hey, erstens, man ist nicht alleine damit. Oder auch bei meinem Podcast bekomme ich das häufig als Feedback. Da bin ich einfach echt ziemlich ehrlich und erzähle einfach, wie es mir in einigen Situationen ging, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen manchmal nicht so positiv bei wegkomme, obwohl es ist eigentlich einfach nur menschlich, wenn man versteht, warum man so handelt. Aber ich mache mich auf jeden Fall verwundbar. Aber öffne damit auch für viele Leute einfach die Tür zu sich selbst, dass sie einfach merken, hey, ich bin gar nicht alleine. Ich bin gar nicht einfach nur schwach oder dumm oder undiszipliniert, sondern es sind logische Verhaltensweisen, wenn man einmal versteht, was das Essen quasi uns bringt, welche Strukturen dahinter stehen, wie das Gehirn in bestimmten Situationen funktioniert, dann ist das einfach nur super clever von unserem Körper. Klar ist unser Körper irgendwie so ein bisschen verwirrt, sag ich mal, weil wir heute einfach in einer Zeit leben, die sich so schnell entwickelt hat. Also die Verfügbarkeit, die wir heute haben, also viele unserer Instinkte sind einfach noch darauf ausgelegt, dass wir wenig Essen haben und für unser Essen kämpfen müssen, jagen müssen, uns körperlich bewegen müssen, dass wir Essen haben. So, und jetzt, wenn wir so ein Überangebot haben, dann ist auch einfach eine komplette Überaktivierung unseres Belohnungssystems da. Und wenn man das aber alles mal so ein bisschen versteht und Methoden für sich kennenlernt, wie man damit umgehen kann, dann bekommt man das auch in den Griff. Und das mal zu verstehen, ist für viele einfach eine unglaubliche Erleichterung und finde ich einfach sehr, sehr schön, immer wieder zu beobachten.
Ich finde spannend, weil jetzt das Verstehen sehr oft gekommen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie auch dieses Verständnis nicht nur für die Prozesse und die Zusammenhänge, aber auch für sich selber, ja, warum man in manchen Situationen einfach so agiert und dass eben die Lust auf Essen aus Stress herauskommen kann, aus dem Gefühl, sich zu belohnen. Du hast auch das emotionale Essen erwähnt. Genau. Was würdest du sagen, aus welchen Emotionen man leichter zum Essen greift?
Also häufig ist es einfach, wenn man irgendwie emotional labiler ist, heißt, dass man traurig ist, dass man wütend ist. Stress zähle ich jetzt auch mal als Emotion dazu, auch wenn ich Stress immer noch so ein bisschen hervorhebe, weil da einfach noch ein bisschen komplexerer Mechanismus hintersteckt. Aber das sind einfach so Empfindungen, wo man manchmal nach Hause kommt und sagt, boah, jetzt erstmal Kühlschrank auf und plündern. Und es gibt uns einfach in dem Moment ein positives Gefühl, was auch damit sich erklären lässt, dass Essen grundsätzlich in uns ein Glücksgefühl auslöst. Glückshormone werden ausgeschüttet, was aber auch clever von der Natur so geregelt wurde, denn evolutionstechnisch ist jede Spezies darauf bedacht, sich selbst zu erhalten, also Spezieserhalt, und sich fortzupflanzen. Und genau diese Prozesse, die dahinter stehen, die das absichern, sind quasi auch durch ein Glücksgefühl abgesichert, sodass man das immer wiederholt. So ist beispielsweise bei der Fortpflanzung wird auch durch ein positives Gefühl, durch einen Orgasmus sichergestellt, dass man es immer wieder tun möchte, dass man es nicht einfach vergisst und quasi sich nicht weiterentwickelt. Genauso halt auch bei der Ernährung. Wenn Essen uns einfach kein schönes Gefühl geben würde, dann würden wir das schnell mal vergessen, weil es ist ja irgendwie auch super zeitaufwendig. Wir müssen erstmal losgehen, uns was zu essen besorgen. Es kostet auch noch was. Wir müssen uns nach Hause schleppen. Wir müssen uns die Küche stellen. Wir müssen uns das zubereiten. Kochen nimmt auch Zeit in Anspruch. Sich dann auch hinsetzen und das Essen. Also es ist wirklich sehr zeitaufwendig. Und wenn es uns wenig geben würde, dann würden wir das ganz, ganz schnell mal einfach unter den Teppich kehren. So, aber dadurch, dass es einfach ein gutes Gefühl gibt, tun wir es immer wieder. Aber dieses gute Gefühl können wir dann halt auch in bestimmten Situationen gezielt einsetzen und ein Stück weit auch zweckentfremden. So beispielsweise, wenn wir irgendwie ein emotionales Tief haben, dass wir dann dieses positive Gefühl, das wir durchs Essen bekommen, einsetzen, um uns aus diesem Tief herauszuholen. Und da muss man halt ein bisschen ein Auge drauf werfen. Also ich sage nicht, dass es immer verkehrt ist und jeder ist irgendwann mal ein emotionaler Esser, aber man sollte sich dessen bewusst sein, man sollte sich den Beweggründen bewusst sein, weshalb man gerade zum Essen greift und schauen, dass Essen nicht nur noch Mittel zum Zweck ist, sondern wenn das wirklich überhand nimmt, dass man da vielleicht andere Sachen findet, die einen vielleicht auch in emotionalen Tieflagen ein gutes Gefühl bereiten, was nicht nur Essen ist.
Ich glaube, das ist auch was ja auch extrem schön sein kann, dass man da auch eine andere Fülle des Lebens wiederbekommt. Also man fühlt sich ja durch Essen sehr schnell gefüllt und eben, ich kann mir vorstellen, dass man diese Fülle dann, wenn man das Essen weg ist, ein bisschen verliert und erst wiederfinden muss durch, so wie du jetzt gesagt hast, dass man andere Wege findet, die einem ein ähnliches Glücksgefühl oder eine ähnliche Wärme, Fülle im Körper etc. geben kann. Also stelle ich mir vor wie ein Abenteuer.
Definitiv, ist auch eine Reise. Es ist nichts, was von heute auf morgen geht, wo man sagt, Mensch, jetzt verändere ich das mal einen Punkt, sondern es ist wirklich ein sich auch kennenlernen, weil du sagtest es gerade schon, dass es irgendwie auch so ist, dass man das als Ablenkmechanismus ein bisschen verwendet, also sich dann nicht mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt, sondern irgendwie Lösungen im Außen findet, um wegzukommen von diesen Gefühlen. Und wenn man aber sich mal damit auseinandersetzt, und manchmal ist es ja auch nicht so, dass man nur eine Alternativhandlung findet, sondern vielleicht auch das Problem in einer Wurzel lösen kann, wenn man mal erkennt, ach Mensch, warum bin ich eigentlich so schlecht gelaunt, warum bin ich so wütend, vielleicht macht mich mein Kollege auf der Arbeit total emotional immer, dann kann man ja irgendwie vielleicht auch Lösungen finden, wie ich lasse mich in eine andere Abteilung versetzen und dadurch habe ich nicht mehr jeden Tag dieses Gefühl, nach Hause zu kommen und den Kühlschrank plündern zu müssen. Also da immer schauen, wirklich, was steckt dahinter, wo ich auch immer gerne diesen Spruch mitgebe, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt, einmal reflektieren, was ist eigentlich das Problem? Essen kann eine vorübergehende Beruhigung dessen sein, aber nicht unbedingt das Ziel, die Auflösung. Deswegen immer so ein bisschen diesen Spruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Gibt es eine alternative Lösung möglicherweise, sodass ich gar nicht erst dieses Bedürfnis nach Essen, was selten was mit Hunger zu tun hat, in diesen Situationen, ne? Natürlich hat Essen auch was mit Hunger zu tun, aber in diesen Settings, genau, dass man das mal für sich reflektiert. Ganz, ganz wichtig.
Voll schön ist das. Auch sehr, sehr wahr. Also vielen Dank, das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Und ich finde es, gerade wenn es so ums Gewicht geht und ums Aussehen geht, immer sehr gemein eigentlich, weil das ja quasi ein Thema ist, das man als Mensch hat, das so öffentlich sichtbar wird. Also es gibt so viele andere quasi Themen, wo Menschen Probleme mit sich haben. Manche Menschen sind extrem aggressiv. Also da gibt es ja Themen, die sie quasi in ihren eigenen vier Wänden ausleben können. Aber in dem Moment, wo es um den Körper geht, ist es so öffentlich sichtbar und eigentlich wird man einfach immer extrem gewertet und ist sehr viel verwundbarer. Und ich habe mir da immer schon gedacht, das müsste man eigentlich anders lösen, quasi, weil es wirklich noch mehr Stress macht wahrscheinlich, wenn man da so, du sagst, sich ein Ziel setzt. Man möchte abnehmen, man macht eine klassische Diät, die in allen Medien ist wahrscheinlich und erzählt es vielen, weil oft gesagt wird, erzähl es möglichst vielen, dann hältst du nochmal eher durch und dann hat man das Gefühl, nochmal mehr versagt zu haben, sich nicht selber treu gewesen zu sein etc. Also fällt dir das auch immer wieder auf, dass das mit dem Gewicht ein spezielles Thema ist dadurch auch?
Definitiv. Also gerade sagtest du ja schon, es gibt halt Probleme, die man nicht so nach außen sieht. Vielleicht ist einer, kompensiert irgendwie seine Probleme mit dem Rauchen. Klar, den sieht man dann manchmal mit der Zigarette in der Hand, aber das ist halt nicht ganz so offensichtlich auf den ersten Blick. Und jemand, der einfach seine Probleme mit dem Essen kompensiert, trägt halt wirklich sein Laster mit sich, offensichtlich. Und wird halt auch schnell bewertet. Da gibt es in der Psychologie auch den Halo-Effekt. Das besagt im Prinzip, dass man von einer Eigenschaft oder einem Merkmal auf andere Eigenschaften oder Merkmale schließt. Und gerade beim Übergewicht ist es einfach so, dass es gesellschaftlich in den Köpfen vielen Leuter sehr negativ bewertet ist. Dass viele Leute sagen, ach Mensch, die ist übergewichtig. Das heißt, sie ist auch faul, sie ist nicht erfolgreich, sie ist unbeliebt, sie hat wenig Hobbys. Also es gibt da wirklich ganz, ganz böse, fiese Vorurteile und da gibt es wirklich auch schon Studien, wo man Bewerbungsgespräche quasi durchgeführt hat, 1:1 gleicher Lebenslauf, gleiche Geschichte mit einer Person, die einfach normalgewichtig ist, laut des BMIs, oder mit einer Person, die übergewichtig ist, und da hat man klare Unterschiede sehen können, also dass es wirklich auch gesellschaftliche Benachteiligungen tatsächlich gibt. Und andersrum, dass halt bei schlanken Personen häufig dann gesagt wird, Mensch, die ist erfolgreich, die ist bestimmt beliebt, die hat viele Freunde, die steht in der Blüte ihres Lebens und dadurch einfach sehr schnell verurteilt wird und es dadurch auch einem schwer gemacht wird, sich mit dem eigenen Körper anzufreunden, weil man irgendwie schnell Angst hat, irgendwie, dass andere Leute einen bewerten und voreilige Schlüsse ziehen, nur aufgrund des Gewichtes. Man kann natürlich, um Gottes Willen, kann auch eine Person, die ein paar Kilo mehr auf der Hüfte hat, erfolgreich sein und beliebt sein und irgendwie total viel Energie haben und alles schaffen, was sie sich vornimmt. Also es ist natürlich sehr, sehr, sehr Klischee und Vorurteil behaftet, aber in den Köpfen vieler Leute einfach so starr, dass Thema Selbstliebe häufig als schwierig empfunden wird bei jemandem, der einfach keinen Frieden mit dem eigenen Körper schließen kann, gerade weil diese gesellschaftlichen Vorurteile so präsent im Kopf sind.
Ja, total. Und inwiefern ist die Ernährungspsychologie auch bei Menschen relevant, die dann quasi das andere Problem haben, nämlich dass sie sichtbar werden, weil sie zu dünn sind und weil sie zu lange Essenspausen machen, also wir auch ein Thema mit Ernährung haben, wo vielleicht eigentlich auch wieder ein ganz anderes oder vielleicht zur Belohnung nicht essen, sondern eher nicht essen quasi. Wirken solche Themen da auch?
Genau, also da muss ich sagen, das ist immer eine Thematik, von der ich nicht aus eigenen Beweggründen erzählen kann, weshalb ich die nicht ganz so häufig anspreche, was aber überhaupt nicht heißt, dass das weniger Relevanz hat. Also Bodyshaming gibt es in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung. Also gerade jemand, der einfach vielleicht auch einen extrem schnellen Stoffwechsel hat und dadurch vielleicht auch einfach nicht die Rundungen hat, die dem gesellschaftlichen Ideal scheinbar entsprechen, häufig irgendwie auch als sofort magersüchtig abgestempelt werden oder isst doch mal mehr oder du siehst ja ganz ungesund aus. Also dass es da auch einfach ein großes Bodyshaming definitiv auch in die andere Richtung gibt und schnell gesagt wird, Mensch, isst doch mal mehr hier, du fällst ja gleich vom Fleisch, hört man natürlich genauso ungern.
Aber ich glaube, wir können uns doch darüber einigen, dass quasi dieses Körperbewusstsein, die Wahrnehmung vom eigenen Körper, auch dieses sein eigenes Schönheitsideal finden, ja extrem zentral ist, gerade auch bei jungen Frauen. Also wahrscheinlich siehst du das auch immer, dass diese Thematik entsteht ja eher nicht erst mit 50 Jahren, sondern wahrscheinlich gerade so im Jugendalter, frühes Erwachsenenalter. Wie gefährlich schätzt du diesbezüglich, gefährlich ist jetzt ein hartes Wort, aber ich würde schon noch so bezeichnen, wie gefährlich schätzt du diesbezüglich die sozialen Medien ein? Also dieses auf Instagram, auf Facebook sehr viel, sehr schöne Menschen sehen, sich davon vielleicht anstecken lassen, noch höhere Ideale zu haben oder höhere Ziele noch zu haben. Hast du da irgendwie eine Erfahrung oder vielleicht so einen Ausblick, wie du glaubst, dass sich das in Zukunft auch verändern wird?
Social Media bringt in diese ganze Thematik nochmal eine ganz andere Tragweite rein, finde ich, eine ganz andere Tiefe in einigen Punkten. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass es in meiner Jugend noch nicht so die Social Media Kanäle gab wie jetzt. Also von Freundinnen, die jungen Schwestern, habe ich schon gesehen, dass sie sich wirklich im Alter von 12 Jahren morgens fotografieren und der Freundin schicken, ist das in Ordnung, dass ich das zur Schule trage. So, ich habe mir halt angezogen, was Mama rausgelegt hat, so ungefähr. Also es ist einfach, das Thema Vergleich bekommt nochmal eine ganz, ganz andere Tragweite und ein ganz anderes Gewicht durch Social Media, weil früher hat man sich halt vergleichen können vielleicht mit ja den paar Mädels in deiner Klasse und heute kann man sich halt vergleichen mit den schönsten und tollsten, teilweise bearbeiteten Frauen überhaupt, weil natürlich die auch sehr, sehr greifbar erscheinen durch Social Media. Das ist halt, dass man das Gefühl hat, auch Mensch, ich weiß ja genau, was sie heute Nachmittag macht, was sie gegessen hat, wer ihre Freunde sind, was sie morgen vorhat. Also dadurch bekommt man natürlich das Gefühl, das ist eine Freundin. Früher war das noch distanzierter. Natürlich gab es früher auch schöne Frauen in Magazinen, aber das war so unnahbar. Das sind so die Stars, die sind weit weg. Und heute ist es so, ja, klar, die ganzen Influencer, die sind gefühlt die Freundin von nebenan. Also kannst du dich auch mit der vergleichen, weil sie ist ja auch nur ein Mensch. Und bekommt halt ganz schnell das Gefühl, dass man nur glücklich sein kann, wenn man so aussieht, wenn man dieses Leben lebt. Jet Set Life, heute hier, morgen dort. Und das setzt einen enorm unter Druck. Und weckt in vielen jungen, viel zu jungen Frauen diesen Perfektionismus. Ich bin nur gut genug, wenn ich so aussehe. Und ich habe einen Makel. Und solange ich diesen Makel habe, kann ich nicht glücklich sein. Partout nicht, weil, hey, auf Social Media sind nur die Schönen glücklich. Nur die Schönen sind erfolgreich. Und das setzt einen enorm unter Druck. Und Thema Vergleich und Perfektionismus wird dadurch nochmal sehr, sehr stark befeuert.
Ja, spannend. Also ich bin da auch immer ein sehr großer, nicht Verfechter, aber einfach Befürworter, würde ich sagen, von einem bewussten sozialen Medienkonsum und einfach sich bewusst zu werden, dass das Körperbild auch verändert und wie wichtig es auch ist, das Selbstbewusstsein von jungen Frauen einfach zu fördern. Und es ist total schön, dass du auch in diesem Arbeitsfeld bist und auch da einfach viel aufklärst, was die Psychologie zum Beispiel um Essen für eine Rolle spielt. Also vielen Dank für deine Arbeit. Um vielleicht jetzt noch da ein bisschen so einen Conclusion reinzubekommen. Das heißt, wenn jemand das Thema Essen hat und merkt, mit Diäten etc., da passiert einfach nichts, würdest du sagen, ist es wichtig, einfach mal zu hinterfragen, warum isst man? Also auch diese Verhaltensweise dahinter oder dieses Verhaltensmuster mal zu identifizieren und dann wieder diese Leichtigkeit vielleicht reinzubringen und auch zu sehen, man darf das Leben erforschen, man darf schauen, wie man bestimmte Emotionen, auch vielleicht dieses Thema, diese Belohnung auch anders reinbringt, außer nur mit Essen quasi.
Genau, also jeder, der da irgendwo an dem Punkt ist und mit sich selbst nicht so weiter weiß, vielleicht auch so ein bisschen an sich selbst verzweifelt, weil man hat ja irgendwie schon alles ausprobiert, dem kann ich das definitiv empfehlen, auf diese Reise irgendwie zu gehen. Und was ich da noch ganz, ganz wichtig finde zu betonen ist, eine Reise macht man nicht, um irgendwo anzukommen. Natürlich ist es auch schön, irgendwo anzukommen, das ist Teil dessen, aber jeder Schritt dabei ist irgendwie schon etwas Tolles und etwas, was irgendwie Aufmerksamkeit bekommen darf. Und bei mir war es wirklich so, dass ich sehr, sehr lang nur zielfokussiert war. Ich wollte einfach nur dahin, was ich mir vorgenommen habe. Und den Weg dahin, das war wirklich so irgendwie Arschbacken zusammenkneifen, Disziplin los. Und durfte jetzt aber irgendwie feststellen, dass es wirklich auch ein mich nochmal kennenlernen war und fast, also das ist jetzt natürlich sehr idealisiert erzählt. Natürlich hatte ich auch mal meine Momente, wo ich hier heulend auf dem Sofa lag und gesagt habe, oh Gott, ich will nicht mehr. Aber unterm Strich war jeder Rückschritt auch ein Learning. Jeder Rückschlag ein Learning. Ich finde immer ein bisschen schwierig, das Wort Rückschlag oder Rückschritt zu sagen in dem Moment. Aber ich habe es einfach häufig so wahrgenommen, dass ich irgendwie rückfällig geworden bin und wieder total viel gegessen habe. Und früher hätte ich mich dafür sowas von fertig gemacht. Also ich habe wirklich in den schlimmsten Tönen von mir selbst gesprochen. Wieder hier die gleiche Schiene mit Versager. Und was kannst du eigentlich? Und heute gehe ich es halt wirklich so an, dass ich sage, warum ist das gerade passiert? Was war gerade irgendwie in der Situation anders? Und wie könnte ich mir vielleicht Ressourcen überlegen in Form von irgendwie Problemlösen, Alternativen überlegen und so weiter? Da gibt es ja ganz, ganz viele Methoden, dass ich das nächste Mal, wenn ich in dieser Situation bin, eine Strategie habe, wie ich die Situation auch gut bewältigen kann, ohne irgendwie einen Fressflash zu bekommen. Und so sehe ich es jetzt einfach, dass jede Etappe irgendwie ein Learning mitbringt und einfach eine Reise ist. Und das muss nicht von heute auf morgen gehen. Und es geht auch nicht nur ums Ziel, sondern es geht auch darum, irgendwie zu sich selbst dabei irgendwie zu finden und das auch anzunehmen. Das ist da, finde ich, nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen.
Voll schön. Ich finde Reise überhaupt ein sehr, sehr schönes Wort, was sehr, sehr gut das Leben auch einfach beschreibt. Also genau, jetzt würde mich natürlich interessieren, wo geht deine Reise hin die nächsten Monate? Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust? Gerade weil Vorfreude ja eine sehr, sehr schöne, positive Emotion ist.
Ja, also Reise ist in diesem Moment genau das richtige Stichwort. Ich werde nämlich diesen Monat, noch Ende des Monats, mich aufmachen und den Jakobsweg gehen. Mhm. Für mich ist nämlich auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Corona verschuldet, wer weiß, dieses Jahr so ein bisschen Zeit für mich. Habe ich irgendwie so festgestellt und finde das einfach nochmal einen schönen Abschluss des Jahres. Also nicht, dass ich jetzt bis Ende des Jahres unterwegs bin, aber genau, ich mache mich auf den Weg und gehe den Jakobsweg, wo ich einfach auch nochmal viel Zeit für mich habe und mich freue, was irgendwie da vielleicht auch nochmal für Erkenntnisse irgendwie hochkommen, wenn man wenig Ablenkung hat, zum Beispiel durch Social Media. Genau, darauf freue ich mich sehr und Ende des Jahres werde ich dann tatsächlich auch nochmal meinen Online-Kurs veröffentlichen, den mache ich immer quasi so in 3-4 Mal im Jahr, öffnen sozusagen die Türe, dass man sich da auch nochmal in der Gruppe 4 Wochen lang mit dem eigenen Ernährungsverhalten auseinandersetzen kann, mit dem Thema Ernährungspsychologie. Das sind so die beiden Punkte, auf die ich mich dieses Jahr noch sehr, sehr doll freue.
Voll schön. Und wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, sie würden gerne mehr von dir noch erfahren, den Online-Kurs hast du jetzt schon mal erwähnt, aber wo findet man dich sonst so? Wie heißt zum Beispiel dein Podcast und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Genau, also die größte Wissensdatenbank ist wahrscheinlich mein Podcast, genau. Der heißt ganz einfach Ernährungspsychologie leicht gemacht. Da findet man mich auf jeden Fall. Wer da weiter tiefer in die Thematik einsteigen möchte und werden auch dann tatsächlich mit mir zusammenarbeiten möchte, der kann auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen. Die heißt bastien-neumann.de, also ganz easy einfach mein Name. Da findet man auch alles Weitere, natürlich irgendwie auch Social Media, Instagram gibt es mich natürlich auch, wo ich auch einfach Bastien Neumann heiße. Aber das findet man eigentlich auch auf der Website. Also insofern, wenn man den Podcast und die Website nachschaut, dann dürfte man gut, glaube ich, bedient sein.
Perfekt. Ich packe das natürlich alles auch in die Shownotes und möchte mich bei dir herzlich bedanken, liebe Bastien, dass du bei mir im Podcast warst. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich bin davon überzeugt, dass es sehr vielen sehr helfen kann und danke dir nochmal vielmals für deine wunderbare Arbeit.
Danke dir auch vielmals.
Tschüss.